Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR1 Leute, und zu Gast ist eine Frau, die trotz glücklicher Ehe schon oft Seitensprünge gemacht hat, die ihren Nachbarn ermordet hat und sich neuerdings gerne in esoterischen Selbstfindungskursen und in Yoga-Workshops rumtreibt. Das aber vor allem auf dem Papier. Herzlich willkommen, Amelie Fried.
Vielen Dank für die Einladung.
Also zumindest gemordet haben sie ausschließlich auf dem Papier. Ich glaube, Yoga-Retreats, wie in ihrem aktuellen Buch Paradies beschrieben, haben sie auch im wahren Leben schon gemacht, oder?
Ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht, 4 Mal. Sogar schon, und zwar eigentlich unfreiwillig, weil ich eigentlich Yoga immer total blöd fand. Also jede Frau in meinem Alter macht Yoga und ich dachte, ich nicht. Meine Mutter macht seit 70 Jahren Yoga, ein Grund mehr, nie mit Yoga anzufangen. Und vor ein paar Jahren war ich mit einer Freundin zusammen eine Woche im Urlaub und dann dachte ich mir, Mensch, die Arme, den ganzen Tag am Strand, da hat die eigentlich gar keine Lust drauf. Was könnten wir denn machen? Und da ich weiß, dass sie gerne Yoga macht, habe ich ihr dann vorgeschlagen, eben so eine Yoga-Woche zu machen und habe es eigentlich nur ihr zuliebe angefangen und bin dann total angefixt worden in dieser Woche.
Das ist anstrengender, als man denkt. Ne?
Bin seither wirklich begeistert dabei. Ja, es ist, wenn es gut gemacht wird, erstens richtig Sport, also nicht, was sich viele Leute vorstellen, dass das irgendwie so eine sanfte, harmlose Geschichte ist. Also gute Yoga-Lehrer lassen einen richtig schwitzen und das ist ganz toll.
Ja, ich habe es auch einmal probiert, habe mir direkt irgendwas verrenkt.
Okay, das ist natürlich schlecht von Anfang.
Wir sprechen gleich noch intensiver über das Buch, das Sie geschrieben haben, über Paradies, da wir in Leute, aber auch ganz gerne den Menschen hinter dem prominenten Namen ein klein wenig näher kennenlernen, habe ich zum Anfang der Sendung mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Gerne.
Das Tolle am Bücherschreiben ist,
dass man es fast überall auf der Welt machen kann.
Das beste Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, war?
Uff, da fällt mir jetzt natürlich schlagartig gar nichts ein. Was nicht heißt, dass ich nicht gute Bücher gelesen habe. Aber wenn Sie mich so direkt fragen, fällt mir garantiert kein Titel ein. Ich müsste jetzt in meiner Bibliothek nachschauen.
Okay. Wenn ich einen freien Sonntag habe?
Dann liege ich auf dem Sofa und lese und räume mal zu Hause die Bude ein bisschen auf und mache lauter so Sachen, vor denen ich mich sonst drücke. Aber ich habe glücklicherweise sehr selten einen Sonntag frei.
60 zu sein.
Ist viel, viel besser, als ich befürchtet hatte. Ich hätte mir mit 30 und auch mit 40 nie vorstellen können, dass ich mich mit 60 so gut fühle, so erfüllt bin, so dankbar, so voller Energie. Also es ist wirklich nicht schlecht.
Ich kann mich ärgern über.
Oh, wie lange haben wir Zeit? Ich kann mich über sehr vieles ärgern. Es wird mit dem Alter ein bisschen besser. Also ich kann jetzt schon besser auseinanderhalten, wo sich der Ärger lohnt und wo ich vielleicht Energie sparen sollte. Aber so impulsiv und im ersten Moment, ich ärgere mich über Dummheit, ich ärgere mich über Unpünktlichkeit, ich ärgere mich über Mangel an Sensibilität, ich ärgere mich über Politik, ich ärgere mich über vieles.
Das Wichtigste in meinem Leben ist für mich...
Ja, Klischee Nummer 1.
Familie.
Es ist so, das ist die Familie, das werden Sie bestätigen, Sie haben auch Kinder. Ja, es ist einfach so, Kinder und in dem Fall jetzt auch mein Mann glücklicherweise, sind einfach die wichtigsten Menschen für mich auf der Welt, ja.
Wenn ich einen Tag lang mal in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne.
Ehrlich gesagt wollte ich das noch nie, weil ich immer denke, meine eigene Haut ist eigentlich ganz in Ordnung und ich kann da auch eine Menge machen. Also ich wollte noch nie mit jemandem tauschen.
Ja, aber so für einen Tag mal einen Bundeskanzlerin Tag? Oder so
um
sein.
Um Himmels Willen, an einem Tag kann man ja überhaupt nichts erreichen.
Ja, einfach mal wissen, wie sich das anfühlt vielleicht.
Na, wenn, dann würde ich vielleicht mal ein Mann sein wollen für einen Tag, um die mal besser zu verstehen. Die Männer.
Von Männern können wir lernen.
Von Männern können wir eine Menge lernen, die können aber auch eine Menge von uns lernen. Und es wäre schön, wenn wir anfangen würden, das mal gegenseitig auch wahrzunehmen und wertzuschätzen.
Was können wir denn von Männern lernen zum Beispiel?
Männer sind zum Beispiel gute Netzwerke und gute Buddies. Also die halten einfach richtig zusammen. Und das können wir Frauen, glaube ich, noch nicht so gut, weil wir auf dem Weg nach oben so stark kämpfen müssen und natürlich eher unsere Ellbogenqualitäten dabei ausbilden und nicht so sehr dieses Miteinander. Und das, glaube ich, kann man von Männern lernen, wobei die natürlich auch gegeneinander kämpfen. Aber wenn sie sich gut verstehen, dann sind sie wirklich gute Netzwerker.
Wenn ich meinen Kindern eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben dürfte, wäre es die folgende.
Geh deinen eigenen Weg. Lass dich nicht beeinflussen von dem, was andere dir einreden wollen. Vergleich dich nicht, sondern finde raus, wer du bist, wo deine Stärken sind und Wie heißt dieser schöne Buchtitel? Geh, wohin dein Herz dich trägt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Paradies heißt ihr neues Buch, in dem es allerdings alles andere als paradiesisch zugeht, auch wenn die handelnden Personen das zunächst erhofft haben. Sie haben nämlich eine Art Selbstfindungs- und Yoga-Woche im Hotel Paradies gebucht und die geht gründlich in die Hose. Am Ende gibt es sogar eine Tote, so viel kann man schon mal verraten. Außerdem verlässt keiner die Insel als der, der er war, als er gekommen ist. Haben Sie es denn tatsächlich mal erlebt, dass durch so eine Woche sich Menschen komplett verändern?
Naja, das ist ja meistens die Hoffnung, dass sich in einer Woche alles ändern könnte. Also die allermeisten Menschen, die so einen Urlaub buchen, haben irgend so eine Heilserwartung, irgendwie die Hoffnung, sie könnten alles hinter sich lassen, was so belastend ist und was den Alltag so anstrengend macht. Aber das ist natürlich nicht so. Man nimmt natürlich alles, was einen ausmacht und auch alle Probleme mit, auch in den Urlaub. Natürlich ist das sozusagen jetzt eine künstliche Situation. Das ist dieses Closed Society Phänomen. Es ist ein Topos, ein literarischer Topos, dass man sagt, man sperrt Menschen an einem Ort ein und guckt mal, was passiert. Und das habe ich in diesem Buch probiert. Und das war eine sehr spannende Erfahrung für mich und für meine Figuren.
Und Sie schlüpfen ja quasi auch in die Haut mehrerer Figuren. Also Sie wechseln die Erzählperspektive, erzählen aus der Perspektive von 4 verschiedenen Figuren. Ist es so, dass einem da eine Person besonders nahe ist, wenn man das macht?
Also ich habe ja ganz bewusst 4 Figuren mir ausgedacht, die sehr unterschiedlich sind. Die sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche soziale Backgrounds, sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und irgendwann so im Verlauf der Arbeit werden die einfach alle zu einem Teil von mir, beziehungsweise ein Teil von mir steckt natürlich in jeder Figur. Ich habe jetzt bewusst mit einer Figur, Petra, 46, Lehrerin, verheiratet, 3 Kinder, angefangen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit einer Figur in die Handlung einsteige, ist sie für den Leser ja ein gewisser die Hauptfigur. Und ich erzähle anfangs aus ihrer Perspektive, aber es kommen eben dann andere Perspektiven dazu. Und mit Petra konnte ich mich vielleicht ganz gut identifizieren, weil ja, da gibt es ein paar Übereinstimmungen. Es gibt aber auch eine Frau in meinem Alter, also Jenny, die ist da 58 zu dem Zeitpunkt, ich war 59, als ich das Buch geschrieben habe. Die hat aber eine ganz besondere Lebensgeschichte und mit der konnte ich mich jetzt...
die hat vorher als Prostituierte
gearbeitet.
Genau,
sie ist eine ehemalige Prostituierte und damit konnte ich mich jetzt nicht identifizieren, weil ich das einfach nicht kenne. Aber als Figur ist mir Jenny sehr nah, weil die einfach ein wunderbarer Charakter ist mit sehr... sehr widersprüchlichem, aber letztlich so, ja,
auch viel Lebensklugheit,
finde
ich.
Auf dem rechten Fleck, genau.
Ja. Mhm. Das haben Sie vorher, glaube ich, noch nie gemacht, so aus verschiedenen Perspektiven erzählt.
Nee, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich das gewagt habe und es war ein ganz schöner Schleudergang, muss ich sagen. Also, boah, ja, letztes Jahr um die Zeit ungefähr hatte ich so meine tiefste Krise. Da wollte ich nicht nur den Computer nehmen und irgendwo runterschmeißen, sondern eigentlich mich selbst am liebsten hinterher. Also es war richtig schwierig und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, Mann, da habe ich jetzt aber was angefangen, das entgleitet mir jetzt gerade und das kriege ich irgendwie nicht mehr in den Griff. Und dann habe ich was ganz Spannendes gemacht. Ich habe ein Coaching gemacht und bei diesem Coaching entstand das Bild eines Gebäudes. Und ich sah plötzlich so vor mir, okay, also Keller, Fundament, so Erdgeschoss, das passt alles schon. Boah, und der Dachstuhl, der liegt komischerweise auch schon daneben auf der Wiese. Aber dazwischen, 1. Stock, 2. Stock, boah, da fehlt's ja noch an allem. Am Baumaterial, an der Konstruktion, an den Verstrebungen und an der Statik. Und das war plötzlich so ein Bild, mit dem ich arbeiten konnte. Und auf einmal wusste ich, was fehlt und was ich nacharbeiten musste. Und das habe ich dann gemacht. Und siehe da, auf einmal fluppte es dann.
Also der Hausbau hat funktioniert,
ja,
kann man sagen.
Ja, das Gebäude ist fertig geworden und ich finde, es ist ganz schön geworden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eine Figur aus dem Buch, Frau Fried, tut sich wirklich schwer mit der Gruppe, weil sie bemerkt, dass sich alle nur mit sich selbst beschäftigen und auf die eigenen Bedürfnisse hören. Das ist Suse. Ich muss sagen, das ist eine Tendenz, die ich auch in meinem Umfeld beobachte, dass Leute im bestimmten Alter anfangen, permanent in sich selber reinzuhören und sich fragen, was tut mir gut, aber gar nicht mehr darauf achten, was tut anderen gut. Erleben Sie das auch in Ihrem Umfeld?
Exakt. Also diese Beobachtung habe ich eben auch gemacht und das habe ich eben auch dieser Suse, so heißt die Suse, ist 28, eine ganz engagierte Sozialarbeiterin eben auch mitgegeben, dass die das echt nicht ertragen kann, wenn dann alle irgendwie immer nur über sich reden. Oh, ich habe so schlecht geschlafen, das Essen war so schwer. Wie geht es mir? Ist mir warm? Ist mir kalt? Bin ich in meiner Mitte? Also das ist alles so furchtbar übertrieben, was da zum Teil stattfindet. Ich meine, klar, sind alles legitime Fragen, die wir uns alle mal fragen, aber es gibt eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass jeder nur noch auf sich und sein eigenes Befinden guckt und den Blick für die anderen Menschen und für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft verliert. Und das ist etwas, das gefällt mir nicht. Und Und das habe ich sozusagen als Botschaft meiner Figur Suse mitgegeben. Es gibt natürlich auch andere Figuren in dem Buch, die es anders sehen. Das ist ja das Spannende. Dass
die von Suse genervt sind, das kennen wir ja dann auch.
Genau. Die prallen da eben auch aufeinander. Genau. Insofern ist dieses Buch vielleicht auch so ein bisschen ein Abbild unserer Gesellschaft im Kleinen. Also ein kleiner Gesellschaftsroman, wenn man so will.
Sie selbst haben ja, was ich sehr spannend finde, in den letzten beiden Jahren was Neues angefangen, wo Sie sich ganz intensiv damit beschäftigen, was kann man anderen Gutes tun, wie kann man denen weiterhelfen. Sie haben nämlich eine Ausbildung gemacht in Coaching und Konfliktmediation. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ach, ich lerne so gerne neue Dinge. Und als meine Kinder aus dem Haus waren, meine Fernsehtätigkeiten mehr oder weniger beendet, war plötzlich Zeit, was ich wirklich Jahrzehnte nicht mehr kannte. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lernst du noch mal was. Und zuerst habe ich gedacht, ich folge meiner alten Liebe und mache noch mal ein ganzes Psychologiestudium. Das habe ich aber dann doch bleiben lassen, weil es einfach zu viel Theorie ist, mit der ich nichts mehr anfangen kann. Aber dann habe ich eben diese zwei sehr praktischen Ausbildungen, Mediation und systemisches Coaching gemacht und habe dabei unglaublich viel Tolles gelernt und kann es jetzt vor allem sofort praktisch anwenden. Also ich mache das schon. Ich unterstütze bereits Leute durch Coaching in erster Linie. Mediation ist leider hier in Deutschland noch nicht so angekommen, wie es eigentlich notwendig wäre. Und es macht einfach ganz großen Spaß und wird vielleicht so ein Stück weit ein dritter Beruf für mich.
Kann sie jeder buchen?
Was heißt jeder? Also es würde helfen, wenn er in München ist, weil ich in München lebe und man am Anfang natürlich schon face-to-face coacht. Man kann im weiteren Verlauf dann ganz gut auch über Telefon, über Skype weiter coachen. Aber für einen ersten oder einige erste Termine ist es schon gut, man hat sich mal gesehen. Und ich habe mich auch ein bisschen spezialisiert auf eine bestimmte Gruppe von Menschen. Ich nenne es Persönlichkeiten in exponierten Positionen, weil das einfach auch ein bisschen eine Expertise von mir ist. Also ich lebe seit 35 Jahren mit der Öffentlichkeit, zunächst als Fernsehmoderatorin, jetzt auch seit vielen Jahren schon als Bestseller-Autorin. Und dieser Umgang mit der Öffentlichkeit, den eigenen Weg nicht aus den Augen zu verlieren, mit all diesen Anforderungen fertig zu werden, auch mit all diesen durchaus auch Ängsten und Problemen, die dadurch ja auch entstehen, das ist schon etwas, was ich sehr gut kenne, wovon ich was verstehe. Ich denke, da kann ich einfach Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich, am besten helfen.
Wie helfen Sie da konkret weiter?
Das ist jetzt kompliziert zu erklären, weil ich müsste Ihnen jetzt quasi das Prinzip des Coachings erklären. Aber in zwei Sätzen, ich versuche es mal. Versucht man beim Coaching ja rauszukriegen, was ein Klient wirklich will, also was auch sozusagen hinter dem angenommenen Problem vielleicht steckt. Und durch das Instrument des Coachings unterstützt man ihn dabei, sich sozusagen selber auf die Spur zu kommen.
Also das heißt, Sie stellen die richtigen Fragen?
Ich stelle die richtigen Fragen. Und das ist etwas, das mache ich nun seit 30 Jahren sozusagen. Das ist also quasi meine Kernkompetenz, das Fragen stellen. Und die Lösungen, die ein Klient mit meiner Hilfe erarbeitet, sind immer Lösungen, die aus ihm selbst herauskommen und die deswegen natürlich viel nachhaltiger sind, als wenn ich ihm irgendeinen Tipp oder einen Ratschlag geben würde.
Wie war das für Sie, nochmal die Schulbank zu drücken?
Es war aufregend und vor allem war ich ja immer die Älteste in den Gruppen. Also es sind so Leute zwischen 30 und 55, die solche Ausbildungen machen, also maximal. Und ich war natürlich immer die Älteste, was aber sehr schnell irgendwie keine Rolle mehr spielte. Und ich habe mich super verstanden, eigentlich mit beiden Ausbildungsgruppen. Es hat großen Spaß gemacht. Und was echt aufregend war, war nochmal Prüfungen zu machen. Also ich habe seit 40 Jahren keine Prüfung mehr gemacht. Und jetzt plötzlich nochmal eine theoretische Prüfung im Coaching zu machen und auch eine praktische, wo man also wirklich vor Leuten vorcoachen muss, das fand ich ganz schön aufregend. Ich bin ehrlich froh, dass ich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen muss.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bekannt geworden sind Sie den Menschen ja erstmal durchs Fernsehen, durch die Moderation von Sendungen wie Stern-TV, Live aus der Alten Oper oder 3 nach 9. Spannend finde ich, wie Sie dazu gekommen sind. Sie haben an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film studiert. Mhm. Und da hat Sie einen Kommilitone gefragt, ob Sie ihn nicht zu einem Casting begleiten möchten beim Bayerischen Rundfunk, wo Moderatoren für eine Jugendsendung gesucht wurden. Aber wenn ich es richtig verstehe, waren Sie eigentlich nur als Begleitung vorgesehen, oder?
Ja, vor allem war es gar kein Kommilitone, sondern das war Udo Wacht. Der Schauspieler, der heute Tatortkommissar ist, seit vielen, vielen Jahren in Bayern, den kannte ich damals. Und wir waren zufällig zusammen auf dieser Party der Filmhochschule. Und da fragte er mich eben.
Aber da war er natürlich noch nicht im Fernsehen
bekannt. Nee, da war er Schauspielschüler. Und er fragte mich, du Amelie, kommst du morgen mit mir zu einem Casting? Und ich guckte ihn groß an und sagte, ein Casting? Was ist denn das? Also der Begriff war damals überhaupt noch nicht so bekannt. Ja, ja, und eigentlich sollte ich ihm nur Händchen halten. Und plötzlich hatte ich aber selber ein Mikro vor der Nase und irgendwelche Zettel. Und dann hieß es, machen Sie doch mal. Und dann habe ich natürlich gemacht und dann kamen wir beide in die zweite Runde und das war dann schon eine richtige Sendung unter Live-Bedingungen da aus dieser Alabama-Halle. Ja, und leider habe am Ende ich dann den Job gekriegt und Udo nicht.
Sonst wären Sie vielleicht heute Tatortkommissar.
Sehr unwahrscheinlich. Ich bin schauspielerisch völlig unbegabt im Gegensatz zu Udo. Also insofern ist es gut gelaufen und er war aber am Anfang war er ganz schön sauer auf mich und ich musste ihn dann mal sehr teuer in München zum Essen einladen, damit er mir verziehen hat.
Aber er hat's getan.
Er hat's getan. Wir haben heute einen sehr netten und freundschaftlichen Kontakt.
In dieser Sendung Live aus dem Alabama, die Sie dann moderiert haben, da gab es ja ganz viele andere Leute, die mit Ihnen zusammen angefangen haben, die später auch alle extrem erfolgreich geworden sind. Ja, Günther Jauch, Sandra Maischberger, Werner Schmidbauer, Giovanni Di Lorenzo. Wie erklären Sie sich, dass das für so viele so eine gute Startrampe war?
Also genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, die verantwortlichen Redakteure damals hatten einfach auch ein Näschen für Talente. Also die haben diese jungen Leute ja gewissermaßen von der Straße geholt, haben die da einmal kurz gecastet und haben irgendwo gespürt, wer eine Begabung hat für diese Art von Sendung, die ja darin bestand, dass junge Leute mit anderen jungen Leuten sprachen, für junge Leute im Wesentlichen. Und diese Authentizität, die da entstanden ist, die war schon einzigartig. Und ich denke auch, dass diese Redaktion einfach durch eine sehr, sehr gute journalistische Arbeit mit uns auch geschult hat. Ich glaube, wir haben alle unheimlich viel gelernt in diesen Jahren, die wir dort waren. Und das haben wir natürlich dann alle weitergetragen in unsere späteren Tätigkeiten.
Ich glaube, Giovanni Di Lorenzo haben Sie sogar entdeckt, ne?
Genau, Giovanni war mal als Gast in meiner dritten Sendung. Da ging es um Rechtsradikalismus und er hatte gerade ein Buch geschrieben über einen jungen Neonazi, den er beobachtet und interviewt hat und porträtiert hatte. Und nach dieser Sendung waren alle so begeistert von ihm, dass sie gesagt haben, ach, den behalten wir gleich da als Moderator.
Und er hat sie später zu 3 nach 9 geholt.
Genau, also wir sind wieder quitt. Einmal habe ich ihn zum Fernsehen gebracht, einmal hat er mich zurückgeholt. Wir sind quitt.
11 Jahre haben Sie zusammengearbeitet. Dann haben Sie gesagt, mir reicht's. Aus heutiger Perspektive, war das die richtige Entscheidung?
Das war definitiv die richtige Entscheidung. Ich kann heute auch sagen, was der eigentliche Grund dafür war. Es gab dort einen Hauptabteilungsleiter, der kam relativ neu dorthin und man kennt ja diese Situation, wenn man betritt einen Raum, man sieht eine Person und man weiß in der gleichen Sekunde, der und ich, das geht nicht. Und genau so war es. Ich habe die Sendung dann noch 2 Jahre gemacht, bis ich psychosomatische Beschwerden hatte, jedes Mal, wenn ich nach Bremen fahren musste. Also es war so unerträglich mit diesem Mann. Der ist heute nicht mehr in seiner Position, deswegen kann ich das sagen. Aber es war eine rein persönliche Entscheidung, dass ich mit dem nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du nochmal die Chance, was Neues zu machen. Da gab es die Möglichkeit beim ZDF dann eben diese Literatursendung zu machen. Die ist dann zwar gründlich in die Hose gegangen, aber das war mir eigentlich auch klar, dass man nach Elke Heidenreich und nach diesem Erfolg eigentlich nur noch scheitern kann. Aber es war für mich trotzdem noch mal eine spannende Erfahrung, einfach weil ich auch noch mal was Neues gemacht habe. Aber ich bleibe dabei, es war für mich die richtige Entscheidung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal über Ihre eigene Kindheit sprechen und wie Sie zu der Büchernarrin wurden, die Sie nun sind. Sie sind 1958 in Ulm geboren, als Tochter des Zeitungsverlegers und Feuilletonisten Kurt Fried und Ihrer Mutter, die Buchhändlerin war, also in einer Umgebung voller Bücher. Wie alt waren Sie, als Sie zur Leseratte wurden?
Ja, ich konnte aus unerfindlichen Gründen mit 5 lesen und es wusste wirklich niemand in meiner Umgebung, wo und wie ich das eigentlich gelernt habe. Ich weiß es selber nicht. Ich konnte es einfach. Und dann habe ich einfach immer gelesen. Ich ging mit einem Buch vor der Nase in die Schule. Es war kein weiter Weg, aber selbst da konnte ich nicht aufhören zu lesen. Ich war wirklich eine Leseratte. Ich habe in einer Woche immer die höchste Anzahl der Bücher gelesen, die man in der Leihbücherei bei uns um die Ecke ausleihen durfte. Also das liegt offenbar in den Genen. Mein Vater hat Bücher gesammelt. Der hatte am Ende, glaube ich, 20.000 Bücher gesammelt und auch gelesen gehabt. Meine Mutter Buchhändlerin, heute noch eine begeisterte Leserin. Also das liegt offenbar wirklich bei uns in den Genen.
Ihre eigene Familiengeschichte haben Sie auch aufgewickelt in einem Ihrer Bücher, Schuhhaus Pallas. Da geht es um die wirklich tragische Geschichte Ihres jüdischen Großvaters, der aus Österreich stammt und seiner deutschen Frau zuliebe zum christlichen Glauben übergetreten ist. Haben Sie diesen Großvater jemals kennengelernt?
Ich habe den noch kennengelernt. Der ist 62 gestorben, da war ich 4 Jahre alt. Aber ich habe eine dunkle Erinnerung an ihn. Und es gibt natürlich auch Fotos und ein paar Super-8-Filme, die meine Mutter damals gemacht hat, wo ich ihn gesehen habe. Mein Großvater war zwar eine sehr mutige Figur, aber die am wenigsten tragischste Gestalt. Die wirkliche Tragik dieser Familiengeschichte besteht darin, dass ja mindestens 11 der Familienmitglieder von den Nazis ermordet wurden. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sind es mehr. Ich habe eben in meiner Recherche diese Fälle eindeutig nachweisen können. Aber es gibt weitere Spuren, die in alle Welt führen und wo ich nicht genau weiß, was aus den Menschen geworden ist.
Aber Ihr Vater hat nie über diesen Teil der Familiengeschichte mit Ihnen gesprochen, oder?
Ja, das ist ja der Klassiker, dass nach dem Zweiten Weltkrieg niemand gesprochen hat. Die Täter haben natürlich nicht gesprochen, die Mitläufer haben nicht gesprochen, aber auch die Opfer und die Verfolgten haben eben nicht gesprochen, weil sie keine Opfer mehr sein wollten. Sie wollten so schnell wie möglich wieder dazugehören, sie wollten wieder Teil dieser Gesellschaft sein, die sie vorher ausgestoßen und stigmatisiert hatte, sofern sie es eben überlebt hatten. Mein Großvater und mein Vater hatten überlebt und haben sich eben auch sehr schnell in dieser Nachkriegsgesellschaft assimiliert und dazu gehörte, dass man schwieg. Und ich denke, das ist ja einer der Gründe, weshalb es dann auch zu 68 kam, dass diese junge Generation damals gesagt hat, dieses Schweigen muss aufhören. Und in meiner Familie, wie in so vielen Familien, ist es mir nicht gelungen, zu Lebzeiten meines Vaters ihn zum Sprechen zu bringen. Aber durch diese Recherche und dadurch, dass ich diese ganze Familiengeschichte aufschreiben konnte, ist doch sehr viel ans Tageslicht gekommen und das hatte eine sehr heilende Wirkung.
Sie haben es ja als Jugendbuch geschrieben oder als Jugendbuch deklariert. Das hat mich gewundert, warum das?
Ja, eigentlich ist das etwas, was man als All-Ager bezeichnet. Also es ist im Hansa Kinder- und Jugendbuchverlag erschienen, aber bewusst und dezidiert mit der Absicht, Leser so zwischen 13 und 90 zu erreichen. Das ist auch gelungen. Also das Buch ist auch in den Feuilletons wahrgenommen worden. Es ist in der Zeit und in anderen Feuilletons sehr gut übrigens kritisiert worden. Es war übrigens auch ein interessanter Effekt. Also vorher hat man mich ja immer nur für die doofe Unterhaltungstante gehalten. Und plötzlich haben die Leute nach diesem Buch begriffen, aha, die kann mehr. Das heißt, die schreibt Unterhaltung nicht, weil sie es nicht besser kann, sondern weil sie es möchte. Und seither werden auch meine Unterhaltungsromane mit mehr Wertschätzung gesehen, weil man sozusagen begriffen hat, das ist nicht Unfähigkeit, sondern ist eine klare Entscheidung. Ich möchte Unterhaltung schreiben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Fried, Sie hatten gerade gesagt, mit 5 konnten Sie lesen, was ich noch unglaublicher finde. Sie hatten bereits mit 16 Ihr Abitur. Wie geht sowas?
Ja, das klingt immer so toll, aber da kamen so ein paar Umstände zusammen. Also erstens 2 Kurzschuljahre in Baden-Württemberg damals. Dann hatte ich tatsächlich schon eine Klasse übersprungen. Ich weiß gar nicht mehr, welche war es. Ich glaube, die 7. oder so. Weil mir langweilig war, haben die Lehrer damals gesagt, jetzt lassen wir das Kind mal springen, damit die sich mal ein bisschen anstrengen. Und dann kam ich in die Oberstufe meines Gymnasiums und dann war da Oliver. Und ich war sehr in Oliver verliebt, der war aber ein Jahr älter als ich und sollte also ein Jahr vor mir Abitur machen. Habe ich mir gedacht, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich einfach diese Oberstufe statt in 3 in 2 Jahren gemacht. Übrigens gegen den Widerstand meiner Eltern, gegen den Widerstand der Schule. Die fanden das alle völlig absurd. Was soll so eine 16-Jährige mit dem Abitur dann auf der Straße rumstehen? Und ja, also ähnlich war es dann auch. Ich war dann früh fertig, aber wusste dann überhaupt nicht, was ich machen will. Insofern habe ich dann bei diesem Orientierungsprozess auch wieder reichlich Zeit verloren.
Sie waren auf einer besonderen Schule, muss man sagen, auf der Odenwaldschule, die als Reformschule galt später, aber sehr viel negative Schlagzeilen gemacht hat durch die Fälle von Kindesmissbrauch, die da stattgefunden haben. Sie sind dorthin gegangen, als Sie 11 waren. Wollten Sie auf ein Internat oder haben Ihre Eltern Sie hingeschickt?
Nein, ich wollte unbedingt auf ein Internat. Ich hatte alle 6 Bände Hanni und Nanni gelesen.
Ich auch, ja. Dolly, Hanni, Nanni, die genau. Klassiker.
Das heißt also, ich wollte unbedingt in ein Internat, dass da auch noch Jungs waren. Anders als bei Hanni und Nanni fand ich extra gut. Ich habe natürlich in dieser Zeit, in der ich ein junges Mädchen war, ich habe ja wie gesagt mit 16 bereits Abi gemacht, also war ich relativ jung in dieser Zeit dort, nicht wirklich gesehen und geahnt und begriffen, was sich dort abgespielt hat. Es hat zwar Hinweise gegeben, die konnte ich aufgrund meines jungen Alters aber noch gar nicht deuten. Also ich wusste in dieser Zeit überhaupt noch nicht, dass es Männer gibt, die Kinder vergewaltigen. Das war etwas, was mir so außerhalb jeder Vorstellungskraft war. Das hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Das wusste ich einfach tatsächlich
also
nicht. Das habe ich später gelernt.
Also Ihnen gegenüber ist kein Lehrer übergriffig geworden?
Nein, mir gegenüber ist jetzt mal abgesehen von dem Mathematiklehrer, der immer versucht hat, sich in die Mädchendusche zu drängeln, was ich unangenehm fand, aber ja, dachte mir, blöd Mann, aber ich habe mich da nicht persönlich bedroht gefühlt, auch wenn es natürlich aus heutiger Sicht gesehen ein Übergriff ist, gar keine Frage. Oder immer vorgeschlagen hat, mal Strip-Poker zu spielen und wenn man keine Lust hatte und gesagt hat, mache ich nicht mit, dann war man halt irgendwie prüde und blöd. Aber das habe ich als, sagen wir mal, wie gesagt lästig, aber auch irgendwie offenbar dem Zeitgeist geschuldet gesehen, weil damals herrschte halt auch ein sehr liberales Klima. Und das haben sich natürlich die Täter von damals auch zunutze gemacht und haben damit auch ihre wirklich kriminellen Taten bemäntelt. Und was sich tatsächlich hinter den Kulissen dort abgespielt hat, das ist mir erst Jahrzehnte später klar geworden, als dann eben die Betroffenen endlich sprechen konnten und dieser ganze Sumpf dann ans Tageslicht kam. Und ich muss sagen, das war ein wirklich grauenvoller Schock, nicht nur für mich, sondern, glaube ich, für alle, die in dieser Zeit und danach auf dieser Schule waren.
Haben sich natürlich auch gefragt, wieso habe ich das nicht mitgekriegt, ne?
Ja, wie gesagt, es gab so Hinweise, die man in diesem Alter mit dieser Unschuld, mit der ich damals noch also gesegnet war, einfach nicht lesen konnte. Wenn meine Mitschüler Scherze gemacht haben darüber, dass der Direktor sie heute Morgen wieder geweckt hat, indem er ihnen die Decke weggezogen hat oder indem er versucht hat, sie zu kitzeln unter der Decke, dann waren das eben Scherze und das kam auch so bei mir an und niemand von meinen Mitschülern war eben in der Lage, darüber zu sprechen, was man weiß, was normal ist. Missbrauchsopfer können nicht über den Missbrauch sprechen. Sie können es in der Regel nicht, wenn es passiert, und sie können es oft Jahrzehnte danach nicht. Deswegen wäre es ja so dringend notwendig, dass die Verjährungsfrist abgeschafft wird für dieses Verbrechen, denn viele können es eben oft erst in hohem Alter und dann werden die Täter nicht mehr bestraft. Und das ist sehr, sehr traurig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das Buch ist ja fast ein Geburtstagsgeschenk, das Sie sich selbst gemacht haben. Wenige Wochen vor Erscheinen des Buches sind Sie 60 geworden. War das für Sie eine Zahl wie jede andere oder hatte der Geburtstag schon eine besondere Bedeutung?
Also als ich noch jung war, ich sage es mal eben 30 oder 40 oder so, ich hätte mir nicht mal vorstellen können, jemals so alt zu werden. Also ich dachte wirklich, so alt will ich gar nicht werden. Ja. Je näher dieses Datum rückte, desto dankbarer war ich, dass ich es erreichen würde. Und heute sage ich mir, meine Güte, lieber 60 werden als nicht 60 werden.
Ja, absolut,
also,
oder?
Und ich hatte ein wunderschönes Fest, irgendwie genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Nicht zu viele Leute, leckeres Essen, guten Wein, schöne Live-Musik. Dann später haben wir getanzt bis zum frühen Morgen. Und ich war einfach nur glücklich und dankbar. Meine Kinder waren da, ihre Partner, mein Mann, Freunde, Menschen, die ich liebe, die mich lieben. Und ich habe auch rund um diesen Geburtstag so unendlich viel Sympathiebekundungen bekommen, Glückwünsche, Liebeserklärungen von allen möglichen Menschen, die mein Leben begleitet haben. Also ich war so erfüllt. Ich habe, glaube ich, eine Woche gebraucht, bis ich die alle beantwortet hatte. Und ich habe sie alle beantwortet.
Oh, das klingt aber wirklich
es
toll.
Es war einfach wunderschön. Also wenn man das erleben darf, worüber soll man sich bitte beklagen?
Im Vorfeld Ihres Geburtstags ist ein herrlicher Artikel von Ihnen über diese berühmt-berüchtigte Zahl 60 erschienen im Leben einer Frau. Ich gestehe, ich habe sehr gelacht. Am besten hat mir der Satz gefallen, solange der Knopf an meiner Jeans nicht abspringt, habe ich Idealgewicht. Sie sehen ja ohnehin großartig aus. Aber merken Sie tatsächlich, dass Sie mit zunehmendem Alter zum Beispiel gelassener werden, was das Äußere betrifft, das eigene?
Eigentlich nicht nur, was das Äußere betrifft, sondern grundsätzlich. Also in dem Bewusstsein, dass ich, wenn ich Glück habe, vielleicht noch 20 bis 25 gute Jahre vor mir habe, ich hoffe, denke ich mir, also da gibt es so viele Dinge, mit denen ich jetzt meine Zeit nicht mehr verschwenden möchte. Zum Beispiel wirklich mit unangenehmen Menschen. Also ich bin
oder
radikal.
So Smalltalk-Partys. Ja. Man wird auch radikaler. Ja, man wird nicht nur gelassener,
genau,
finde ich, sondern radikaler. Auch richtig radikal.
Absolut. Die Radikalität des Alters. Man entscheidet einfach, die wertvolle Lebenszeit, die ich jetzt noch habe, die möchte ich mit Menschen, mit Dingen, mit Tätigkeiten und an Orten zubringen, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich nicht zu sehr verbiegen oder quälen muss. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich bin richtig gut im Nein sagen geworden über die Jahre. Und was mein Äußeres angeht, brauche ich tatsächlich heute halb so lange im Bad wie mit 25. Ja? Dabei sollte ich wahrscheinlich heute viermal so lange irgendwie drin stehen. Aber es ist mir wurscht. Ich meine, ich möchte natürlich gut aussehen, klar. Ich renne jetzt nicht auf die Straße mit, keine Ahnung, ungewaschen und unfrisiert und im Morgenmantel. Aber es kommt mir einfach nicht mehr drauf an, jetzt einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Das wird mir wohl auch nicht mehr gelingen. Insofern, die Zeit kann ich einfach besser investieren.
Sie schreiben in dem Artikel ja auch den Satz, niemand soll den letzten Lebensabschnitt in einer Beziehung verbringen müssen, deren Temperatur zum Kühlen von Lebensmitteln geeignet ist. Auf der anderen Seite gehört ja ganz schön viel Mut dazu, mit 60 nochmal zu sagen, ich verlasse meinen Mann und starte nochmal neu durch. Kennen Sie tatsächlich Frauen, die das gemacht haben?
Nee, eigentlich kenne ich mehr Männer, die ihre Frauen mit 50 oder 55 verlassen haben. Auch ich habe meinen Mann nicht verlassen. Ich habe es auch nicht vor und glücklicherweise hat auch er mich nicht verlassen bisher. Wie soll ich sagen? Also natürlich ist es ganz schwer, aus einer langjährigen Beziehung und Ehe rauszugehen, wenn es nicht ganz grauenvoll ist. Aber es gibt Ehen, von denen finde ich, dass auch bei der Betrachtung von außen sich der Eindruck einstellt, es ist ganz grauenvoll. Und da wundere ich mich manchmal, wie schmerzfähig oder leidensfähig Menschen sind. Wenn es bei mir so wäre, ich würde nicht bleiben. Also ich würde das Alleinsein, glaube ich, dem Verbleib in einer freudlosen, lieblosen und toten Beziehung vorziehen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das steht mir nicht zu, das zu beurteilen, wie andere das für sich machen. Ich habe aber übrigens auch erlebt, und das finde ich toll, dass sich Menschen meines Alters nochmal völlig neu verlieben und übrigens nicht selten tatsächlich über Parship. Ich kenne jetzt mindestens 5 Paare in meinem Bekanntenkreis, die haben sich so zwischen 50 und 60 über Parship kennengelernt oder über ähnliche Portale. Und das ist erstaunlich, wie das funktioniert. Also wäre ich heute allein und würde ich nochmal einen Mann suchen, würde ich das probieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bei den Aufzählungen, was toll dran ist, 60 zu sein, haben wir eine Sache vergessen. Die Kinder sind groß. In ihrem Fall, glaube ich, 27 und 24. Genau. Das heißt, man hat wieder ganz andere Freiheiten. Oder macht es sie eher traurig, wenn sie denken, die sind jetzt aus dem Haus?
Nein, ehrlich gesagt macht mich das überhaupt nicht traurig. Also es war natürlich eine Umstellung und es war was Neues, als sie dann so nacheinander beide das Haus verlassen haben. Aber erstens kommt das ja auch nicht so schlagartig. Also meine Kinder waren auch vorher schon immer wieder mal im Ausland und waren zeitweise weg und kamen wieder. Also ich konnte mich da auch dran gewöhnen. Und ich finde es großartig, wenn sie anfangen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich meine, das war unser Job. Und übrigens kommen unsere Kinder sehr gerne nach Hause und legen auch großen Wert darauf, dass wir in Verbindung und im Kontakt sind, was auch sehr schön und sehr wichtig ist. Aber man möchte doch mit denen nicht mehr zusammenwohnen, ganz ehrlich.
Ich habe gelesen, dass Sie Ihrem Mann, als Sie den kennengelernt haben, gleich am ersten Abend mitgeteilt haben, dass Sie Kinder wollen und klargestellt haben, dass Sie aber jemanden suchen, der sich nicht um die Arbeit zu Hause drückt. Stimmt das?
Ja, so einigermaßen. Also mein Mann behauptet, wir hätten uns in diesem Café getroffen und noch bevor der Kellner überhaupt die Bestellung aufgenommen hätte, hätte ich ihm das gesagt. Ich sage immer nein, ich habe gewartet, bis die Getränke auf dem Tisch standen. Aber ich gebe zu, ich war Anfang 30, ich hatte es relativ eilig und ich hatte eben auch da keine Zeit mehr, mich mit Männern aufzuhalten, die an diesem Thema kein Interesse haben. Und deswegen habe ich das ziemlich schnell, ziemlich klar artikuliert.
Also er wusste, woran er war.
Er wusste, woran er war. Ich denke mal, er hat sich in diesen 30 Jahren, die wir fast zusammen sind, häufig mal gewünscht, wir hätten ein etwas traditionelleres Rollenmodell. Also er der Chef, ich die ihm irgendwie zuarbeitet und den Rücken frei hält. Aber da hätte er sich halt eine andere suchen müssen.
Er ist, glaube ich, Drehbuchautor. Mhm. Das heißt, er konnte sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen flexibler die Zeit einteilen.
Also es war schon sehr anstrengend, auch für uns beide. Aber wir wollten das beide. Und mein Mann hat mich wirklich in all den Jahren in unglaublicher Weise unterstützt. Und mein Beruf war immer so wichtig wie sein Beruf und umgekehrt. Und wir sind, glaube ich, wirklich das, was man ein partnerschaftliches Team nennt.
Sie haben ja sogar ein Buch mit Ihrem Mann zusammengeschrieben mit dem schönen Titel Verliebt, Verlobt, Verrückt. Und in einem Interview dazu haben Sie den schönen Satz gesagt, wir beide können uns vorstellen, ohne einander zu leben oder mit anderen Partnern. Aber nun haben wir uns gefunden, finden, dass es auch eine relativ gute Wahl ist und machen das Beste daraus. Also ich
klingt
sag
nicht
mal,
so romantisch. Ne?
Das klingt nicht so, also Rosamunde Pilcher hätte das anders formuliert, glaube ich.
Ich bin überhaupt kein romantischer Charakter, sondern ich bin tatsächlich sehr pragmatisch. Aber in mir schlummert trotzdem, glaube ich, eine große Fähigkeit zu lieben. Ich bin nur sehr misstrauisch, wenn es darum geht, diese Gefühle so zu inszenieren und so nach außen zu tragen. Ich glaube, Liebe und Romantik drücken sich dann in anderen Sachen aus. Also wenn man eben da ist, wenn es dem anderen schlecht geht oder wenn man, wie mein Mann, irgendwann einen Skorpion erschlägt, weil man weiß, wenn dieser Skorpion beißt, dann dauert es 40 Minuten, bis meine Frau tot ist, aber 60, bis wir im nächsten Hospital sind. Ich finde das unheimlich romantisch, dass er diesen Skorpion erschlagen hat.
Sehr mutig. Stimmt's eigentlich, dass Sie Ihre Hochzeitstage bevorzugt in Currywurstbuden, Schnellimbissen und Ähnlichem feiern?
Ja, bedauerlicherweise stimmt das. Und das liegt daran, dass unsere Hochzeit eben leider ein totaler Versenker war. Also das war so ungefähr der schlimmste Tag meines Lebens und nicht der schönste. Und das Essen war wahnsinnig schlecht auch noch an diesem Tag. Und irgendwie ist daraus dieser, weil unsere Ehe ja dann doch ziemlich gut funktioniert hat, ist daraus dieser Aberglauben entstanden, wir müssten jetzt an jedem Hochzeitstag schlecht essen. Denn wenn wir das nicht tun, glauben wir beide ganz fest daran, dass wir dann in die Krise kommen. Also suchen wir uns an jedem Hochzeitstag eine Würstchenbude, ein Mr. Wok, eine Hamburgerbude, irgend so ein Currywurst. Das, ja, goldene Hochzeit, nicht goldene, um Gottes Willen, soweit sind wir noch nicht, Silberhochzeit vor 2 Jahren, haben wir gefeiert, indem wir mit dem Fahrrad einmal durch ganz München an alle Orte gefahren sind, die an dem Tag unserer Hochzeit wichtig pflichtig waren, also meine alte Wohnung, seine alte Wohnung. Wir haben nämlich damals noch gar nicht zusammen gewohnt. Das Standesamt und diese Studentenklitsche, in der wir dann eben unheimlich schlecht gegessen haben hinterher. Und dann sind wir abends in die Currywurstbude, haben eben Currywurst, Pommes, Bahnschranke gegessen und uns hinterher total die Kante gegeben in so einer Bar. Und das war ein super Tag. Und ich war so dankbar, dass ich nicht in irgendeinem teuren Hotel mit schick angezogenen Leuten, mit der ganzen Familie irgendwie formell und spießig feiern musste, sondern auf diese Weise.
Amelie Fried, der nächste Hochzeitstag kommt bestimmt und unsere Gäste bekommen am Ende der Sendung immer ein kleines Geschenk als Dankeschön, dass sie Zeit für Leute hatten. Also keine Angst, ich überreiche Ihnen jetzt keine Currywurst. Ich habe aber ein Buch gefunden, an dem Sie vielleicht Spaß haben. Das ist das Buch Urbane Anarchisten, die Kultur der Imbissbude.
Oh, wie schön. Na, das sind ja mal wertvolle Anregungen, die wir da kriegen.
Mit vielen schönen Fotos diverser Imbissbuden und dann können Sie sich vielleicht für den nächsten Hochzeitstag eine schöne raussuchen.
Das ist auch mal eine schöne Idee. Da freue ich mich sehr. Das wird auch meinem Mann sehr gefallen. Tolle Fotos sind da drin. Ganz
danke,
toll,
dass Sie hier waren. Danke sehr. Und alles Gute und viel Erfolg für Ihren neuen Roman.
Vielen herzlichen Dank.